Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Autorin Brenda Strohmeier. Sie hat sehr jung, mit gerade mal 44 Jahren, ihren Mann verloren, den liebsten Menschen, den sie hatte. Wie darüber reden, wie darüber schreiben, sie ist das ganz aktiv angegangen, unter anderem mit einem Buch, in dem erzählt sie, wie sie diesen Einschnitt ja überlebt hat. Herzlich willkommen, Frau Strohmeier.
Guten Morgen.
Das liegt jetzt 4 Jahre zurück und ich las irgendwo den Satz von Ihnen: Ich freue mich jedes Mal, wenn ich über Volker sprechen kann. Das hat mich als Interviewerin sofort erleichtert. Worüber sprechen Sie denn besonders gerne?
Ich spreche einfach gerne überhaupt über Volker, aber auch über mein Witwendasein, weil so nach ein paar Jahren ist der Mann ja dann leider auch wirklich tot. Selbst die besten Freunde vergessen den Jahrestag, also wann er gestorben ist. Und insofern freue ich mich einfach, wenn er dann nochmal ein bisschen lebendig werden kann, ja, mit all seinem Humor und ich wiederum ein bisschen über Grabpflege und solche Sachen reden darf.
Viele Menschen verwitwen mit 70 oder 80 Jahren, aber wenn man noch jung ist und mitten im Leben steht, dann schlägt dieser Schicksalsschlag anders zu, denn schließlich hat man noch die Hälfte des Lebens vor sich und der Tod schneidet das Leben so wirklich in zwei Hälften, in das davor und in das danach. Brenda Strohmeier war, ist in dieser Situation. Vor 3 Jahren starb ihr Mann nach einer langen, sehr seltenen Krankheit. Frau Strohmeier, Sie haben ihn wohl schon mit dieser Krankheit kennengelernt.
Also mit genau dieser Krankheit habe ich ihn nicht kennengelernt. Wir haben uns 2005 kennengelernt und er hatte diverse komische Krankheiten, unter anderem dann auch einen Herzinfarkt. Und diese Krankheit wurde dann 2009 erst diagnostiziert, so richtig, ja. Und dann hat er 2009 auch eine neue Leber bekommen. Mhm. Und hat dann mit dieser neuen Leber noch 6 Jahre gelebt. Also das heißt, die Krankheit war natürlich sehr prägend für unsere Beziehung, aber trotzdem.
Wollte ich gerade sagen, eine Liebe auch geprägt von einer Krankheit, immer geprägt von Angst, das ist doch wie so ein Damoklesschwert auch.
Ja, es ist ein Damoklesschwert und es ist natürlich belastend. Wir haben mal ausgerechnet, dass es 200 Tage Krankenhaus in unserer Beziehung gab. Und gleichzeitig ist es natürlich, macht es ja alles viel wertvoller. Also, weil alle Fragen, ne, die man sich so zum Tod stellt, sind ja auch die, die zum Leben wichtig sind. Also, was macht Sinn? Was mache ich denn jetzt noch? Was ist denn gutes Leben? Und da haben wir uns halt bemüht, auch wirklich nicht zu viel Zeit mit Quatsch zu verschwenden.
Haben Sie darüber gesprochen, dass Sie wahrscheinlich keine Chance haben, gemeinsam alt zu werden?
Volker hat nicht sehr gerne über den Tod geredet, aber er hat doch sehr viel dafür gemacht, um das Leben noch ein bisschen zu maximieren, sagen wir mal so. Also er hat dann auch nicht mehr wirklich sehr viel gearbeitet. Einerseits war er zu müde und andererseits hat er auch gerne einfach die Zeit dann genossen und wir haben möglichst viel zusammen auch irgendwie gemacht.
Also gar nicht so viel drüber reden, aber möglichst viel gemeinsam erleben, intensiv leben und irgendwo im Hinterkopf ist das wahrscheinlich trotzdem ständig präsent, oder?
Auch, ja klar, im Hinterkopf, jede Umarmung fühlt sich dadurch aber besonders an. Also eigentlich weiß es ja jeder, dass er irgendwann stirbt, aber wir leben ja irgendwie, wie mir ein Wissenschaftler mal sagte, in so einer Art von Gefühl von potenzieller Unsterblichkeit. Weil ja wir so alt werden, denken wir ja nicht, es kann uns passieren. Und gerade ist ja die Schauspielerin gestorben mit 47.
Lisa Martinek.
Ja, genau. Und sie hat wahrscheinlich auch nicht dran gedacht, dass es übermorgen vorbei ist. Und Gott sei Dank war sie, aber im Urlaub habe ich noch gedacht, also dass man wirklich irgendwie was Schönes noch gemacht hat und nicht irgendwie so seine Zeit mit zu viel Arbeiten und zu viel Hektik verschwendet.
Ist ja immer alles auf seine Art schrecklich. Ein plötzlicher Tod, auf den man sich überhaupt nicht vorbereiten kann. Der Tod ihres Mannes nach einer sehr schweren und sehr langen Krankheit. In gewisser Weise konnten sie sich gemeinsam darauf vorbereiten, aber wenn es dann passiert, auf den Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich darauf vorbereiten kann. Wie war das bei Ihnen?
Also ich glaube, ich hätte mich besser vorbereiten können. Es war schon eine dumme Idee, finde ich, dass der erste Tote, den man sieht, der eigene Mann ist. Ich hätte mir wirklich gewünscht, ich hätte mich damit mit dem eigentlichen Sterben mehr beschäftigt. Weil also mein Mann ist auf der Intensivstation gestorben und es war sehr klar, dass er da stirbt. Es war wirklich nur noch so ein bisschen Wunschdenken, dass er das überlebt. Und trotzdem war das natürlich dann in dem Moment, auch obwohl er so lange krank war, obwohl das war ein Riesenschock. Und auch ein Grund davon war, weil das Sterben bisher in meinem Leben ja gar nicht vorkam. Ich wusste ja noch nicht mal, wie macht man eigentlich, dass man jemand die Augen schließt. Das hat man ja alles mal gelesen. Aber wenn es dann passiert und dann liegt jemand mit gebrochenen Augen vor einem, die dann zu schließen, das ist natürlich etwas, das klingt jetzt blöd, aber das sollte man vielleicht mal vorher geübt haben.
Das klingt gar nicht blöd, aber Sie haben es dann anscheinend intuitiv für sich lösen können.
Ich habe es nicht gelöst.
Nee?
Ich konnte das nicht, aber ich habe natürlich, aber das war wirklich, das war natürlich der größte Schock in meinem Leben und das haben mir auch andere Hinterbliebene erzählt, die in so einer Situation jemanden verabschiedet haben, nicht in so einer tollen Hospizumgebung, was ja ein Glück ist, dass es das gibt, sondern die so wie ich quasi ihren Mann in einer Intensivumgebung haben sterben sehen, dass sie ganz lange gebraucht haben, um das zu verarbeiten. Also ein Teil der Trauer am Anfang wirklich ein Akt ist, um überhaupt diese Bilder wieder irgendwie zu verabschieden aus dem Kopf.
Es gab dann eine sehr unkonventionelle Trauerfeier im Kino. Volker Kunzke war ein sehr geschätzter Filmkritiker und er hat auch ein sehr besonderes Grab, das seine Persönlichkeit widerspiegelt. Erzählen Sie uns davon,
von diesem Grab? Sehr gerne. Ich sage ja, ich rede sehr gerne darüber. Es war irgendwie so aus Versehen. Ich hatte so einen ambitionierten Steinmetz und habe gedacht, ich möchte einfach so eine schlichte Einfassung. Und dann schien der Steinmetz so enttäuscht. Und dann sagte ich zum Steinmetz, vielleicht so ein kleines unauffälliges Tor, weil Volker war ein riesen Fußballfan, Hertha-Fan, hat eine Dauerkarte. Und dann kam ich dann zum Friedhof irgendwann und dann stand dieses Ding da drauf und es war doch ein ziemlich großes Tor geworden. Und es sah dann, und es war auch noch das gleiche Material, Muschelkalk, wie das Olympiastadion. Und dann dachte ich, jetzt sieht es schon so aus wie ein Stadion. Und nachdem ich kurz überlegt habe, ich lasse es abreißen, habe ich mich irgendwann dran gewöhnt. Und dann habe ich bei Hertha angerufen, die mir so nett kondoliert hatten und hatten gesagt, wenn Sie mal was brauchen, rufen Sie uns an. Dann habe ich gesagt, was haben Sie denn für Rasen? Und dann durfte ich da vorbeikommen, ein Stück Rasen aus dem Olympiastadion abholen. Und jetzt liegt Volker unter Originalrasen vom Olympiastadion.
Hilft Ihnen das, dass er unter Originalrasen des Clubs liegt, dessen Fan er war?
Ich freue mich schon. Also ich gehe gerne ans Grab. Das ist sehr nah bei mir. Das sind 5 Minuten von zu Hause. Und ich muss natürlich jetzt immer mähen mit einer kleinen Schere. Und wenn der Marder nicht gerade wieder da drin im Grab umgewühlt hat, dann kann ich irgendwie meine Augen über diese Grasfläche schweifen lassen und finde es ganz herrlich.
Sie reden, als würden Sie einander über dieses Grab nochmal zulächeln, auf eine geheimnisvolle Weise. Brenda Strohmeier ist in jungen Jahren Witwe geworden und sie, gestandene Autorin und Journalistin, die sie ist, hat über ihre Lebenssituation ein Buch geschrieben. Das beginnt mit dem Satz, ein Witwenbuch muss anfangen wie ein Krimi mit einer Leiche. In diesem Fall leider der meines Mannes. Und es heißt, nur über seine Leiche, wie ich meinen Mann verlor und verdammt viel übers Leben lernte. Frau Strohmeier, können Sie verstehen, wenn jemand über diesen doch recht forsch-flapsigen Ton erstmal erschrickt?
Ja, natürlich kann ich das verstehen. Klar. Und das ist ja aber auch ein bisschen Absicht, nicht? Also um gleich zu signalisieren, hallo, hier kommt etwas, was ein bisschen anders sein soll. Weil mir ging es auch darum, ein bisschen die Scheu zu nehmen, mit mir zu reden oder überhaupt mit Witwen zu reden. Weil ich habe zufälligerweise gleich mehrere Witwen in meiner Redaktion, in meiner Situation. Und Witwen sind ja sehr unterschiedliche Wesen. Aber was uns eint, ist, dass wir schon das Gefühl hatten, dass die Leute oder dass viele Menschen Probleme haben, mit uns den richtigen Ton zu finden oder überhaupt einen Ton zu finden, sich zu trauen. Und dann dachte ich setze die Schwelle mal ein bisschen niedriger.
Sie wollten auch selber nie den Lebensmut und den Humor verlieren. Und man hat so den Eindruck, viele wollten Ihnen das erstmal gar nicht zugestehen. Das muss verwirrend gewesen sein.
Ja, es gab ja schon ein bisschen so, ich bin ja erstmal ein paar Monate auf Weltreise gegangen und dann war die Frage, hältst du das aus? Ist das nicht eine Flucht? Warum machst du das? Willst du nicht lieber arbeiten? Und da dachte ich, ach interessant, welche Erwartungen es gibt, welche Sorgen und dass ich aber mir immer zutraute, dass ich das schon irgendwie so hinkriege. Mhm.
Ich möchte nochmal zurück zu diesem akuten Ereignis. Ein Mensch stirbt, andere wissen nicht so richtig, wie sie mit ihnen umgehen sollen, wollen ihnen vielleicht was Gutes tun. Oh Gott, die ist ja so jung, was sage ich jetzt? Haben Sie mit diesem Buch auch eine Hilfe anbieten wollen für andere?
Ja, ein Kern des Buches ist tatsächlich, dass meine Witwen da in der Redaktion, vor allem eine ganz tolle Kollegin, wir setzten uns hin und schrieben so Do's and Don'ts, die sind auch in dem Buch für die Behandlung von Witwen.
Aha.
Im Nachhinein finde ich es
so... Kochrezept.
Wie so ein Kochrezept fand ich es so mittelgut. Also ich finde die immer noch lustig, aber weil ich jetzt so viele Witwen kenne und die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, die wollen ganz unterschiedlich behandelt werden. Es macht es natürlich noch komplizierter. Aber ich glaube, prinzipiell ist wirklich die Handlungsanweisung schon mal, kümmert euch um die, ist schon mal gut.
Ich gestehe, mir war der Ton anfangs ein bisschen fremd. Also es muss mit einer Leiche beginnen. Leider war es die von meinem Mann. Und dann habe ich gestern Abend drin gelesen und gleichzeitig gelacht und geheult, was mir nicht so oft passiert, und stieß auf einen Liebesbrief an ihren Mann, den sie nach einem Jahr ungefähr geschrieben haben. Und sie schrieben ihm, in welchen Situationen sie ihn besonders vermissen. Und das waren nicht die großen Gespräche, das war der kleine alltägliche Kram. Welche Situationen sind das, wo so blitzartig eine Verbindung entsteht?
Tatsächlich schreibe ich ja darüber, wie es war beim Wäscheaufhängen, weil mein Mann hatte immer so ein System, wie er das gemacht hat, und das war auch sehr viel ordentlicher als mein System und es trocknete mit Sicherheit auch viel schneller. Und jedes Mal, wenn ich dann halt Wäsche aufhängte, und eigentlich bis heute auch oft noch, wenn ich Wäsche aufhänge, dann mache ich es ein bisschen für ihn, so, damit er so sein System nochmal da hängen hat.
Man bleibt ja auch gedanklich in irgendeiner Form im Gespräch, wenn man jemanden verliert. Und Sie nennen ihn Ihren Ghostwriter. Hat er Ihnen die Feder geführt? Also auch den Ton ein bisschen vorgegeben?
Ja, Volker war ein sehr höflicher, freundlicher Mensch. Und gleichzeitig hatte der einen knallharten Humor. Der hatte ja auch eine Radiosendung, die den tollen Titel trug: Große Themen, keine Meinung. Und seine letzte Sendung hörte tatsächlich auch auf irgendwie mit einem Zitat, einem Heine-Zitat, wo er quasi, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber der quasi seine Feinde irgendwie im Garten hängen haben möchte. Und er war schon auf seine Art krass. Und deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt so einen pietätvollen Katholiken als Mann gehabt hätte, hätte das Buch sicher, wäre es nicht da oder ist er denn anderen Ton?
Also er und Sie beide halten das auch aus.
Ich hoffe ja.
Es ist ja auch sowas wie eine innere Draufsicht, also was sich viele vielleicht auch gar nicht so klar machen. In den letzten Lebenstagen, Monaten und auch in der Zeit danach, es wird auch mal gelacht. Und das schafft ja auch so eine Situation, die Sie, glaube ich, oft erlebt haben. Ich bin sehr traurig, ich bin von ganzem Herzen traurig, aber das, was ich jetzt gerade erlebe, ist saukomisch.
Ja, von Anfang an nicht. Also und selbst mein Mann ist ja beinahe mit Schnurrbart gestorben.
Wie bitte?
Der war natürlich nie Schnurrbartträger in seinem Leben, aber irgendwie, weil der Schlauch so komisch da war auf der Intensivstation, hatten die Schwestern ihn so ein Schnurrbart stehen lassen. Und das war ja wirklich eine Situation, die eigentlich nicht komisch ist, aber man musste ihn schon angucken und ein bisschen lachen. Es sah wirklich seltsam aus. Mhm. Und und es war interessant. Ich habe letztens nochmal ich hatte so einen besonderen Bestatter, der ja auch sich als Trauerbegleiter versteht, geredet. Und der sagte, er hatte letztens eine Frau, die so ganz fröhlich war mit ihm, also auch eine Betroffene. Und dann rief jemand an und sie hatte sofort so einen ganz erdenschweren Ton. Mhm. Und ich wollte halt eben tatsächlich mal die Chance nutzen und sagen, ehrlich zu sein und zu sagen, so ist es wirklich. Gerade wenn jemand so lange krank war, dann ist es eben auch eine Erleichterung. Und gerade auch wenn er ganz, ganz fehlt, aber diese Krankheit fehlt halt eigentlich nicht.
Mhm. Es ist eine Form von, dass man eine Angst los wird, eine 10-jährige Angst um jemanden, und dann ist da plötzlich wahrscheinlich ein Loch. Oder wie haben Sie das erlebt?
Ja, diese Angst, und natürlich muss man zweimal trauern. Und wenn Leute zum Beispiel was mit dem Buch anfangen können, sind das in der Regel auch Frauen, die einen langen Krankheitsweg mit ihrem Mann hinter sich haben, die das eben auch gar nicht pietätlos finden, sondern weil sie das ja kennen, dass man auch mit dem Mann lacht. Also eine Frau hat mir erzählt, ihr Mann hatte Krebs, und sie haben dann immer, wenn es so schwarzen Toast gab, haben sie gesagt, Schatz, ess das nicht, du kriegst Krebs. Und das ist halt sowas.
Es hat was Makaberes in der Situation, wenn es jemanden trifft.
Ja, aber man braucht es ja auch als Ventil, um es auszuhalten.
Schwarzer Humor.
Ja, schwarzer Humor. Ja. Schwarz angebrannter Humor.
Schwarzer Humor. Ja. Ich habe mich gefragt, ob Sie viele junge Witwen und Witwer kennengelernt haben durch dieses Buch. Denn wenn man in höherem Alter jemanden verliert, hat man ja, obwohl es nicht weniger traurig ist, vielleicht selbstverständlicher Menschen um sich, die einen stützen, weil es viele betrifft. Aber mit 44 betrifft es nicht so viel. Das ist dann doch sehr ein Einzelschicksal. Haben Sie viele Junge kennengelernt?
Ich habe es mal gelesen. Es gibt, glaube ich, unter 45 sind es 100.000 Witwen in Deutschland. Aber mir schreiben schon eher junge Witwen. Die sind dann vielleicht 50 oder 60, aber so, wo es quasi klar ist, da könnte vielleicht noch mal ein neuer Partner kommen oder da ist schon ein neuer Partner da. Und die schreiben mir und sagen danke, 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 dass jemand mal sagt, ja, ich darf hier alles machen, ich darf sein, wie ich will, ich muss jetzt nicht nur in Sack und Asche gehen.
Nur Witwen oder auch Witwer?
Auch Witwer, wobei bei Männern habe ich eine sehr gespaltene Reaktion. Es gibt wirklich welche, natürlich auch sehr viele, die dann, wenn sie mich im Fernsehen gesehen haben, die dann sagen, ach, ich bin dann und dann auf eine Radtour, komm doch vorbei. aber es gibt auch wirklich, gerade von Männern kommt eher der Vorwurf, ich würde da jetzt so ein Bohai machen um meine Trauer und ich soll mich nicht so anstellen und get over it.
Nach dem Tod des Partners ist noch lange nicht alles vorbei. Brenda Strohmeier wurde früh Witwe und musste sich ihrem Leben stellen. So, eine Menge liegt noch vor ihr, viele Jahrzehnte. Was vielleicht nicht jeder machen kann und machen möchte, Frau Strohmeier, Sie haben es vorhin angedeutet, Sie sind ein halbes Jahr lang rumgereist. Sie waren in Brüssel, Sie waren in Kalifornien. Wie haben sich diese Ziele eigentlich ergeben?
Na, eher ein bisschen zufällig, weil ich war wirklich sehr, sehr verpeilt nach dem Tod meines Mannes. Ich habe wirklich irgendwie immer vergessen, wo mein Fahrrad ist und wo mein Kopf ist. Und dann habe ich einfach, nach Brüssel wollte ich immer mal, da kannte ich jemanden zufällig und da war die Wohnung frei. Und so war ich auf einmal in Brüssel. Dann habe ich meine Wohnung auf Home Exchange, so ein Tauschportal, eingestellt. Und schon saß ich in einer Villa in Kalifornien. Mit Personal.
Mit Personal.
Ja.
Seltsame Situation.
Also alles ein großer Luxus. Und dann bin ich immer mehr ins Reisen gekommen. Nicht? Also von diesen quasi Monatsaufenthalten ins Reisen, weil das hätte ich am Anfang wirklich nicht gekonnt. Mhm. Und dann bin ich so, musste ich mich ja erstmal wieder als Alleinmensch da draußen etablieren. Vorher war ich ja immer zu zweit und dann immer dieses beim Reisen, wenn man allein reist, immer diese Frage, it's only you, bei allen möglichen Situationen. Und das war für mich wirklich, ich habe dann so Schritt für Schritt immer neue Dinge gelernt.
Sie haben eigentlich erstaunlich viel Leben in eine tote Zeit hineingeholt. Das ist bewundernswert. Trotzdem haben Sie dann relativ spät noch eine Trauerbegleitung in Anspruch genommen, also Hilfe. Warum war das nötig?
Na, so spät ist das gar nicht. Ich glaube, es war so ein bisschen nach anderthalb Jahren. Es gibt viele Leute, die ihre Trauer nicht verarbeiten und dann, wie ich gelernt habe, nach Jahren da noch hingehen. Mhm. Das ist ja wirklich was so in einem gärt. Und ich hatte mich immer gefragt, warum ich nicht wirklich weine. Das war ja dann auch schon ein bisschen komisch. Ich hatte schon das Gefühl, ich bin tot traurig. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, es ist so kurz davor, dass ich jetzt wirklich heulen kann. Das ist übrigens auch was mir viele andere Witwen schon erzählt haben. Ich bin da nicht ganz allein mit. Ja, dieses Ganze, ich habe mich immer zusammenreißen müssen, gerade wenn jemand so krank war. Ne, ist man
Sie
ja
haben
immer
sich
ja
auch 10 Jahre vorher immer zusammenreißen
ja, ich war immer
müssen.
So in diesem
wenn
Modus.
Jemand immer so krank ist, muss man ja auch selber stark sein.
Genau, weil das macht ja keinen Sinn, dass der sich noch um mich kümmern muss.
Ja.
Und diesen Modus dann wieder zu verlassen und dann so auf so eine Art weich zu werden, das sein darf und nicht Angst hatte, ich werde dann total, oder ich hatte mit Sicherheit Angst, ich werde total depressiv, wenn ich mich mal da innen drin.
Profi-Trauerdeutsch heißt das, glaube ich, Resilienz entwickeln. Stärke entwickeln für sich selber und Gefühle zulassen können.
Ja, so. Resilienz heißt ja doch eigentlich, dass man immer glaubt oder dass man glaubt, dass man es schafft. Also, dass man trotz widrigen Umständen letztendlich die Situation bewältigt, auch deshalb, weil man glaubt, man kann es.
Haben Sie das immer geglaubt?
Ja, immer.
Mhm. Das würde ja auch Ihren Mann freuen, denn eigentlich wollen ja wahrhaft Liebende, dass es dem anderen gut geht.
Ich hoffe ja und ich glaube, es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, dass ich das immer glaubte, lag auch an Volker, weil der ja immer noch da war und er auch immer noch da ist. Also das, was wir zusammen hatten, das ging ja nicht weg.
Sie haben sich inzwischen auch wieder eine neue Liebe getraut. Wie lange hat das gedauert, bis Sie offen waren für einen anderen Mann?
Also richtig, richtig offen. Ich hatte ja vorher auch eine Affäre mit einer Frau zwischendurch. Vorher war eher so, ja, das war auch wichtig und so, das war auch entscheidend, sich da mal auszuprobieren. Aber so richtig, richtig Beziehung, das kam so nach 2,5 Jahren, wo ich dachte, da hatte ich so einen Urlaub, da saß ich in Kroatien und meine Freundin musste arbeiten und kam nicht mit, also eine gute Freundin von früher, und die wollte eigentlich mitkommen. Und dann saß ich da allein auf so einer Pärcheninsel und dachte, okay, jetzt ist Zeit. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich nach Hause gekommen, habe mich, wie man das heute macht, im Internet auf einer Dating-Plattform angemeldet. Habe den ersten Mann kannte ich aus der Dorfdisco, den ich dort getroffen habe, und den zweiten, mit dem bin ich jetzt seit einem halben Jahr zusammen.
Mhm. Das ist ja auch für ihn eine besondere Situation. Ich meine, es ist doch ein Unterschied, ob man mit Mitte 40 einen neuen Menschen kennenlernt, der sich getrennt hat bei jemandem, der, also Lebenskapitel haben wir dann alle, aber der sich getrennt hat und es fängt was Neues an, oder aber der gestorben ist, denn das war eine große Liebe, ihr Volker, und wenn er nicht gestorben wäre, wären sie wahrscheinlich immer noch mit ihm zusammen. Gehen Sie denn als Paar darum, dass Sie genau wissen, dass Sie beide wissen, da ist immer noch jemand irgendwie da?
Naja, er ist ja jetzt auch keine Jungfrau und er hat ja auch quasi eine Ex-Frau, die da ist. Und ja, also insofern habe ich jetzt, haben wir beide in dem Alter, ist es ja klar, man hat irgendwie.
Wäre ja schlimm, wenn nicht.
Und da ist natürlich so ein toter Mann, so ein freundlicher toter Mann hat da durchaus seine Vorteile. Also ich merke ganz, ganz selten, dass er da ein bisschen eifersüchtig ist. Aber eigentlich ist es, glaube ich, kommen die gut aus miteinander. Und er hat auch einen guten Humor. Und ich sage immer mal, ja, es ist besser, quasi der zweite Mann einer Witwe zu sein als der erste. Und dann, wenn Freunde zu ihm sagen, du darfst jetzt aber nicht sterben, das kannst du ihr nicht antun, sagt er, ach, das ist wie beim zweiten Kind, das wird alles einfacher.
Was für ein schöner Satz. Ich glaube, die kommen gut aus miteinander. Frau Strohmeier, für diesen Satz möchte ich mich ausdrücklich bei Ihnen bedanken. Brenda Strohmeier, die lernen wir jetzt ein bisschen kennen. Sie ist promovierte Stadtsoziologin und sie hat einen Beruf so weit weg von den Erfahrungen als Witwe, die sie uns bislang geschildert hat, wie es anscheinend nur geht. Sie schreibt Kolumnen, meistens lustige Kolumnen, über alles Mögliche, über Berliner, über Alte und Gelernte, über gepamperte BHs und Sexpartys. Die jüngste Kolumne dreht sich ums Altern und da ist die Rede vom Oberschenkel-Hals-Knochen-freundlichen Bart. Frau Strohmeier, sehr schön anzugucken, dieses Wort, das Oberschenkel-Hals-Knochen-freundliche Bart.
Passt auch nicht in eine Zeile.
Deswegen haben sie es gemacht.
Ja.
Ne? So viel aneinanderbauen, wie irgend ging, mit Sinn und Verstand. Und trotzdem, es fällt einem sofort auf. Wunderschön zu sehen. Ist das ein rundum erfreulicher Beruf, Kolumnistin?
Na, ich schreibe ja auch richtige Texte. Gerade schreibe ich was über Dating. Und es ist immer was ganz Schönes ist eigentlich, was mich gerade interessiert, wird dann Thema. Also wie damals, als ich dann dieses nach Volkers Tod und als ich dann irgendwie so nach einem Jahr wieder Lust hatte, da rauszugehen, dachte ich, ach, vielleicht definiere ich meine Sexualität ja nochmal neu und ging dann halt und schrieb eine große Geschichte über die neue Lust der Frauen.
Mhm.
Oder dann fing ich an, Craft Beer zu trinken und schrieb eine große Geschichte über Craft Beer. Seitdem bin ich Experte für Sex und Bier.
Also Sie tun was und dann schreiben Sie drüber.
Mhm.
Aha, suchen Sie sich die Themen immer selber? Ich meine, Sex und Bier muss einem vielleicht nicht jemand vorgeben, muss man selbst drauf kommen?
Doch, die meisten Themen suche ich mir selbst. Manchmal ist natürlich irgendwas, was in der Redaktion da ist, dann ein Buch zu besprechen oder wir machen so Home-Stories über Leute, die toll wohnen oder sowas. Das
ja.
Ist dann eher Auftragsarbeit, aber meistens ist es wirklich so, was mich gerade interessiert, darüber darf ich schreiben. In der Kolumne, wie gerade Tablettenschneider, habe ich seit neuestem einen. Das war der Anfang der Kolumne, denke ich, da muss man drüber schreiben.
Tablettenschneider?
Ja, ich habe für die Wechseljahre nämlich Mönchskraut. Und ich vertrage, das ist quasi ein Keuschheitsmittel, was aber hilft.
Oh.
Und wenn man es halb durchschneidet, funktioniert es bei mir besser. Also mir ist die Dosis zu groß.
Deswegen. Aber das gibt's wirklich, das Wort Tablettenschneider. Sowas kann man kaufen?
Sowas kann man kaufen für 5 Euro in der Apotheke. Ist wirklich herrlich. So eine kleine Guillotine.
Fast so schlimm wie Rasenkantenschneider.
Ja, aber es macht mehr Spaß.
Aha. Also Sie kommen dann rum und Sie erleben viel, schreiben selber. ist ein ziemlich einsames Geschäft. Mögen Sie das immer?
Eigentlich ja. Also je einsamer, desto besser. Also Großraumbüro und Schreiben verträgt sich für mich nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt einsam da rumsitzen darf, macht mir eigentlich meistens Spaß.
Hat das geholfen? Ich meine, so ein Buch zu schreiben über Ihre Witwenschaft, um nochmal auf den großen Text anzuspielen, das schafft ja auch automatisch, da kommt ja auch die Journalistin ins Spiel, das schafft ja auch eine Draufsicht. Es ist ja kein Tagebuch.
Genau, es schafft eine Draufsicht, sich selber so ein bisschen zu distanzieren. Das ist ja vielleicht auch eine Art erstmal von Verdrängung am Anfang. Aber Verdrängung ist ja auch gut beim Trauen, das darf man nicht. Also, weil das ist ja schlau. Wenn man am Anfang alles kapieren würde, würde man wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen. Gibt es ja auch Leute, die es bekommen. Also ich fand es immer schlau von meinem Körper, dass der so das alles eingeteilt hat, die Trauer. Mhm. Und das Buchschreiben war definitiv auch eine Art, um Zeit mit Volker zu verbringen. Ich habe ja dann ein Jahr noch jedes Wochenende mit ihm verbracht.
Und er ist rührenderweise Ghostwriter und hat da seine Berechtigung. Kommen wir nochmal auf die Autoren, die Sie drumherum sind, im Leben davor, im Leben danach, im Leben damit. Sie haben ja auch promoviert als Stadtsoziologin. Sie schreiben viel über Berliner. Sie sind aber gar nicht gelernte Berlinerin, oder?
Ja, ich glaube, deswegen kann man es nur schreiben. Ich bin sehr viel umgezogen. Ich bin in München geboren worden, in Hessen und im Saarland aufgewachsen und dann mit 19 nach Berlin gezogen. Also ich wohne seit fast 30 Jahren hier. Und ich glaube, man braucht diese Migrationserfahrung, ich habe ja im Prinzip über Binnenmigration geschrieben.
Was ist dran am berühmten Pampigkeitslevel, was der Berliner so hochhält? Ist das nur Klischee oder ist es wirklich so?
Naja, solange man das Klischee immer erzählt, ist es ja irgendwann wahr. Also ich habe ja untersucht, ne, wie man Berliner wird. Da war die Erzählung über Berlin immer sehr wichtig. Also ich habe dann verschiedene Gruppen interviewt und in den Gruppen waren immer gemischte, also Berliner und Nicht-Berliner. Und dann haben die Nicht-Berliner von den Berlinern gelernt, ja, was das eigentlich ist. Und dann haben sie das Wort zum Beispiel Berliner Schnauze gelernt. Und dann konnte man dabei erleben, wie ein Engländer auf einmal versteht, warum die Berliner so komisch sind. Und Berliner Schnauze, okay, deswegen sind die im Club so komisch. So,
ja. Aha, dann ist die Binnenmigration, von der Sie eben so schön sprachen, geglückt. Gibt es auch Binnenmigranten, die scheitern, wo das wirklich nie klappt?
Ja, der Engländer war natürlich ein Binnenmigrant, aber ich bin ja Binnenmigrant quasi. Ja. Es gibt Leute, die scheitern, klar, die sie nicht integrieren können, die nicht integrationsfähig sind, die aus Bayern oder Bonn hier nach Berlin ziehen und dann feststellen, dass sie mit der Hundescheiße und der Schnauze nicht klarkommen. Klar, gibt's.
Das sind ja Klischees, an denen was dran ist. Nun sind sie aber auch viel weiter zurückgegangen in die Stadt Geschichte. Und ich frage mich, gibt es für den Berliner so eine Art preußischen Prototypen, einen Urtypen, eine Ur-Berlinerin? Berliner, gibt es sowas?
Mehrere früher dann irgendwann, aber der wohl wichtigste ist Friedrich der Große, der quasi durch seinen Humor, also man hat ja früher, man kann sich gar nicht vorstellen, wie wichtig der damals war. Es gab wirklich ganz viele Geschichtssammlungen darüber, welche Witze der macht, ja, und was weiß ich, so typischer Berliner, also der sah ja auch besonders schmuddelig angezogen aus, was man den Berlinern ja jahrelang vorwarf.
Ist heute immer noch modern.
Genau, und das war, dafür war Friedrich der Große ja auch berühmt, dass er so fleckige Hemden anzog und angeblich auch im Totenhemd von seinem Bediensteten begraben worden ist, weil sein eigenes zu schmuddelig war.
Mhm. Also. Die Frau, die sich für die Stadt in allen Facetten interessiert, wie sie riecht, wie sie schmeckt, wie man drüber schreiben kann, wie sie geschichtlich war. Ich frage mich, gab es da irgendwie Schnittmengen, Diskussionsebenen, auch mit ihrem verstorbenen Mann, der als Filmkritiker natürlich auch eine besondere Draufsicht hat auf Dinge? Ja, oder war das so einfach ihres?
Ach nee, das war, da hat Volker mich schon sehr immer begleitet und er war wirklich auch ein Lokalpatriot und ein Überzeugungs-Berliner. Er kam aus Norddeutschland und man hätte ihn noch nicht mal an den Stadtrand bekommen, weil er so wahnsinnig gerne in Berlin wohnte. Mhm. Ja.
Frau Strohmeier, gehen Sie eigentlich heute wieder unbeschwert ins Kino?
Ja, sogar gerne in das Kino international, da wo wir ein ganz tolles altes DDR-Kino, da wo wir die Trauerfeier gemacht haben. Und da gehe ich gerne hin und gucke mir das auf der großen Leinwand in irgendeinen Film an und denke an die Trauerfeier.
Zu Gast ist Brenda Strohmeier. Sie schreibt Kolumnen, hat Aufsehen erregt mit einem Buch, das ihr half, nach dem Tod Ihres Mannes weiterzumachen. Sie haben noch so viel Leben vor sich, Frau Strohmeier, und das hörte man die ganze Stunde. Was ist Ihr nächstes Ziel? Was steht an?
Ich bin gerade dabei, eine Reihe namens Sex Education vorzubereiten. Da geht es um Erwachsenenaufklärung. Die Idee ist, im Zeitalter vom Internet, ja, gucken alle Pornos, haben aber immer weniger Ahnung von Sex, auch gerade dadurch. Mhm. Und deswegen gibt es demnächst 5 Veranstaltungen hier in Berlin in der Urania, wo ich verschiedene Experten darüber diskutieren lasse.
Sex Education, wie bereitet man sich darauf vor?
Ja, praktisch natürlich, aber auch vor allem theoretisch, indem man irgendwie das liest von den Experten, die man dort einlädt. Also zum Beispiel die erste Auftaktveranstaltung ist mit Yael Adler. Das ist eine Hautärztin, die ein Buch auch darüber geschrieben hat. Aha. Über es darf einem nicht so peinlich sein, ne, was man da fragt. Und es gibt einen tatsächlich Dr. Sommer. Das ist der einzige Professor für Männer, ja, für Männergesundheit in Deutschland.
Die Älteren wissen noch, Dr. Sommer war immer bei Bravo und Herrn Dr. Sommer gibt es wieder und der heißt wirklich so.
Der heißt wirklich so, okay. Und der kann dann darüber erzählen, wenn man, ja wirklich, und dann kann man dann erzählen, ob man irgendwie eine Viagra vor dem Date nehmen soll, während des Dates oder überhaupt. Und ja, also solche wichtigen Dinge wird er uns verraten.
Also das können Sie dann alles klären im Gespräch mit Dr. Sommer unter Anleitung von Brenda Strohmeier, die uns eine sehr gehaltvolle und fröhliche Stunde hier beschert hat im Deutschlandfunk Kultur. Immer unter dem Motto, es gibt ein Leben nach dem Tod des Partners. Und von Ihrem hat sie uns erzählt und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Alles, alles Gute, Frau Strohmeier.
Dankeschön.